Anwältin der Romance. Der Podcast mit Caroline Reif und Sarah Lipperson. Romance-Geschichten erzählen nicht nur von der Liebe, sondern auch von der Ungleichheit im Literaturbetrieb und von einer Branche, die weghört. Zeit, darüber zu sprechen. Laut, ehrlich, unbequem.
Herzlich willkommen zu Anwältin der Romance, dem Podcast, der endlich ausspricht, was viele denken und noch mehr fühlen. Ich bin Caroline Reif, Romance-Leserin und Literaturwissenschaftlerin.
Und ich bin Sarah Lipperson, Buchbloggerin und Romance-Leserin mit feministischer Haltung. Und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast bei uns. Ihr werdet gleich seine Stimme hören und ich glaube, dann ist euch ja schon klar, welchen Beruf er ausübt. Leonard Toben, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein kann. Hallo.
Wie geht's dir?
Oh, mir geht's gut.
Das freut uns sehr zu hören.
Der Frühling könnte mal anfangen, aber es ist wunderschön sonst.
Ja, also ihr habt es jetzt gehört, er ist Hörbuchsprecher und Schauspieler und noch so einiges anderes. Da werden wir jetzt sicherlich in der Folge ein bisschen drüber sprechen. Aber wir haben so eine schöne Tradition jetzt inzwischen bei unseren Gastfolgen etabliert und wir wollen das auch auf dich so ein bisschen adaptieren. Unsere Gästinnen bisher, das waren alles Autorinnen, haben wir immer gefragt, was das schlimmste Vorurteil ist, was ihnen gegenüber Romance-Büchern jemals begegnet ist. Das würden wir dich jetzt nicht fragen. Wir würden dich gerne fragen, was das krasseste Vorurteil war, das dir als Sprecher jemals begegnet ist und wie du darauf reagierst. Hast.
Puh, Vorurteile gegenüber Sprechern. Das betrifft so ein bisschen vielleicht auch die Verbindung zwischen Schauspiel und Sprechen. Also wir lügen natürlich die ganze Zeit und wir setzen unsere Stimmen natürlich ein, um zu manipulieren.
Das ist ein Vorurteil, wirklich?
Also, das habe ich schon gehört. Naja, und natürlich Krass. Sind wir alle total egoman. Das ist natürlich auch so. Also starten wir mal richtig deep rein gleich am Anfang. Aber ich glaube, ansonsten gibt es gar nicht so viele Vorurteile, weil das Schöne am Sprecherberuf, ganz lange Zeit war das auch so einer der Riesenvorteile, die ich gesehen habe, ist, dass wir ja eigentlich unsere Arbeit im Verborgenen machen. Also wir gehen in diese dunklen, meistens sind sie dunkel, Studios rein und sprechen. Und wenn synchron ist, dann verschwinden wir hinter den Bildern. Im besten Fall verschwinden wir auch bei den Hörbüchern eigentlich hinter der Geschichte. Also ich möchte ja nicht, dass jemand die ganze Zeit denkt, Mensch, dieser Sprecher oder diese Sprecherin, sondern man soll ja mit der Geschichte mitgehen. Und jetzt so im Laufe der letzten Jahre rutscht dieser Beruf erst so in die Öffentlichkeit und in die Wahrnehmung, was ganz viele tolle Vorteile hat und ganz schön ist und Austausch ermöglicht. Auf der anderen Seite, glaube ich, hatten die Menschen noch nicht so viel Zeit, sich so viele Vorurteile zu bilden.
Und gibt es aber Vorurteile, weil du ja auch einige Romance-Bücher sprichst oder begegnet dir das Vorurteil da gar nicht?
Nee, ich weiß, worauf du hinaus willst vielleicht. Also das Thema, ist das Literatur oder ist das irgendwie pornografisch oder was auch immer. Da gab es vielleicht schon so die eine oder andere Begegnung. Ne? Ach, du sprichst ja jetzt immer solche, so eine Bücher sprichst du da. Mhm. Ne?
Bist du.
Das ist aber, das geht bei mir ziemlich da rein, da raus, weil das kommt eigentlich wirklich nur von Menschen, die noch nie so ein Buch gehört oder gelesen haben. Und ich sage dann eigentlich auch immer genau das, dass ich sage, hey, also es gibt wie in jedem Genre, gibt es natürlich nicht so gute Bücher oder Bücher, die mir nicht so gut gefallen, was ja auch nochmal ein Unterschied ist. Und es gibt einfach ganz, ganz großartige, tolle Bücher. Und ich für mich hatte bislang das Glück, dass ich wirklich eigentlich nur tolle Bücher sprechen durfte und immer sagen konnte, ey, diese Autorin schreibt einfach unfassbar gut. Vergiss doch, wenn du damit ein Problem hast, dass das ein Genre ist, was dir vielleicht nicht liegt. Aber in die Diskussion gehe ich gar nicht so sehr. Und die meisten Menschen, mit denen ich über Romance spreche oder Romantasy oder was alles zu diesem Genre so gehört im Weiteren, das sind Menschen, die das Genre lieben. Und dementsprechend habe ich da keine großen Kämpfe.
Say it louder for the people in the background.
Ja.
Das hast du sehr schön formuliert. Ich würde gerne nochmal, bevor wir jetzt so ein bisschen in dieses ganze Romance-Thema natürlich auch mit dir einsteigen wollen und da auch sicherlich die ein oder andere Frage irgendwie den HörerInnen auf der Seele brennt, Stichwort Duke und Bridgerton und so weiter und so fort. Lass uns gerne mal in den Anfang gehen. Du bist Schauspieler, wir haben es gerade schon gesagt, und Sprecher. Wie kam es dazu, dass du Schauspiel angefangen hast zu studieren? Ich glaube, das hast du auch sehr früh getan, oder?
Ja, wo fange ich an? Es war einmal vor langer, langer Zeit. Nein, ich versuche es ganz kurz zu erzählen und es nicht zu meiner Lebensgeschichte zu machen, auch wenn es meine Lebensgeschichte ist. Ich habe angefangen zu spielen, da war ich 6 Jahre alt und das natürlich noch nicht professionell und so. Aber ich wollte parallel eigentlich die ganze Zeit Musik machen, habe eigentlich Schlagzeug und Klavier gelernt, war auf dem Musikkonservatorium recht früh, also da war ich so 9, 10 Jahre alt und hatte eigentlich den großen Plan, Orchestermusiker zu werden. Dann haben meine Eltern beschlossen, nach Ostfriesland zu ziehen. Und da wurde aus Orchester ganz schnell irgendwie nur Schützenverein. Und dementsprechend war das Thema irgendwie ganz schnell durch. Ich hatte dann aber das Glück, auf eben Theater zu treffen und konnte da ganz viel machen. Und mit 15 Jahren war ich dann ziemlich durch mit Ostfriesland als atemberaubende Landschaft voller Möglichkeiten für junge Menschen das sind noch Internetzeiten, wo man so sich einwählen musste per Modem und relativ schnell googeln musste, habe ich dann irgendwie gesucht, kann man nicht irgendwie einfach auf eine Schauspielschule gehen? Hatte da schon mit einem Kumpel zusammen, so haben wir so 2-Mann-Komödien gemacht und sind damit rumgetourt. Also es hat einfach schon richtig viel Zeit bei mir eingenommen und dann habe ich meine Eltern dazu überredet, dass ich einfach mal 3-mal vorsprechen gehen darf bei so eben so staatlichen Schauspielschulen. Und die waren, glaube ich, ziemlich davon überzeugt, dass das eh nicht klappt. Also haben sie ja gesagt und haben gesagt, ja du, wenn das einmal von den 3-mal klappt, dann kannst du das machen. Dann hat's geklappt. Und dementsprechend bin ich dann mit 15 ausgezogen nach Frankfurt und habe Schauspiel studiert. Ja.
Krass. Also gerade mit 15 stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor, dann irgendwie in diese SchauspielerInnen-Szene reinzukommen, die ja doch auch ein relativ hartes Pflaster an vielen Stellen sein kann, oder? Gerade du hast es jetzt schon angesprochen, das Thema Vorsprechen, Audition. Wie ging es denn weiter bei dir?
Boah, jetzt überlege ich, wie therapeutisch ich es anlege. Nein.
Wir sind hier unter uns.
Genau, es hört ja keiner zu. Also ich glaube, ich bin immer mehr Menschen auch begegnet, die, auch wenn sie ganz normale Ausbildungen machen und ich halt auch Schauspiel für eine ganz normale Ausbildung am Ende, es hat halt so ein bisschen was Exotisches, aber eigentlich ist es was doch für mich Normales. Die ziehen auch mit 15, 16 aus und so. Und natürlich sind das trotzdem Herausforderungen, einfach mal so im Leben, weil man hält sich zwar schon für wahnsinnig reif, aber Spoiler, man ist es noch gar nicht. Aber jetzt im Speziellen auf eben diese Welt, klar, also ich, das wurde mir aber eigentlich erst so im Nachhinein so bewusst, dass ich eigentlich so ein bisschen meine ganze Spätpubertät und so unter ständiger Beobachtung und Bewertung verbracht habe. Also auf der einen Seite hatte ich so ein total geiles Studium, weil ich halt irgendwie, keine Ahnung, ich habe 2 Arbeiten geschrieben in meinem ganzen Studium. Ja, ich habe jetzt wenig gepaukt, außer mal Texte lernen und so, auch wenn man so Theorie und sowas hat und so. Aber ja, hauptsächlich habe ich irgendwie gefochten, Sprecherziehung, Singen, Tanzen, Rollenspielen, konnte mich wahnsinnig viel ausprobieren. Und das ist das Tolle und eben ja, das bisschen Schwierige daran ist eben, dass man sagt, ja, wow, es steht halt immer jemand da und sagt, das ist gut, das kommt an, das ist nicht gut und das ist dann natürlich, wenn du noch sehr jung bist und einfach sehr, vielleicht nochmal mehr drauf angewiesen bist, auf Feedback von außen, so eine besondere Situation, ja.
Du hast dann unter anderem auch zum Beispiel in Paris gespielt und standest da auf der Bühne. Das habe ich so in deiner Vita gelesen. Wie kam es denn dann dazu? Ich frage jetzt einfach immer nur, wie es dazu kam, weil ich das alles so spannend finde.
Okay, ja, voll, genau. Und ich versuche irgendwie einen Faden reinzubekommen in etwas, was nie einen Faden hatte. Paris ist viel, viel später passiert. Also ich, das, also ganz, ganz blöd, wenn man so jung studiert, ist man natürlich irgendwie so ein bisschen auch, also es hat ja auch wieder den Vorteil oder die Aufmerksamkeit, dass man halt relativ, also es wird wahrgenommen, ja, dass man ist halt einfach Exot und dementsprechend konnte ich halt dann auch, boah, ich war glaube ich 17 oder so, als ich meinen ersten Theatervertrag dann hatte, so und ja, mit 18, 19 irgendwie war ich dann fest engagiert in Mainz, habe in Frankfurt gespielt am Theater und so weiter und so fort und wollte auch damals wirklich nur Theater machen, ja, und dann bekam ich aber, kaum war ich in Mainz fest engagiert, ein Angebot, dass ich irgendwie 4 Monate im Ausland drehen konnte. Und dann kam wieder so ein Altersding dazu, weil so die ganzen Leute, mit denen ich auf der Schule war, die kamen dann so, gerade weil ich habe in Frankfurt ja studiert und das ist ein großer Flughafen. Und wenn man dann so sein Auslandsjahr macht und nach Neuseeland fliegt und Work and Travel in Australien und so macht, dann kamen die alle zu mir, wo sie losgeflogen sind. Und dann kamen sie wieder, wenn sie zurückgeflogen sind und haben erzählt. Und ich war so, okay, cool. Und ich kann eine Steuererklärung machen.
Ist viel wert.
Nee,
ist
und deswegen, viel wert. Ja, ist viel wert. Nee, aber dann kam eben dieses Angebot und dann habe ich gesagt, geil, das mache ich auf jeden Fall. Und der Intendant hat mich rausgelassen aus meinem Vertrag und ich konnte dann drehen. Und da habe ich eben festgestellt, cool, ich kann mit dem Beruf in andere Länder. Und ich kann irgendwie doch ganz besondere Dinge erleben, die vielleicht mir sonst verschlossen geblieben wären. Und eine ähnliche Aktion war dann eben auch mit Paris. Das kam tatsächlich aus dem Nichts heraus, dass die Regisseurin dort damals, das war ein verrücktes Ding, mit Sinfonieorchester und irgendwie Leuten aus 5 Ländern, wir hatten auch am Ende 5 Sprachen auf der Bühne und eine Opernsängerin, einen Zirkusartisten aus Argentinien und so. Und die wollten aber eben lustigerweise was von Goethe machen, Egmont, da zur Eröffnung von dem Haus. Und dann bin ich nach Orléans gefahren zum Kennenlernen. Und da habe ich mich einfach super verstanden mit der Regisseurin und die hat gleich so gesagt, so hey, du wärst eigentlich da mein Egmont, so Egmont hieß das Stück. Und dann habe ich das natürlich sofort zugesagt, weil scheißegal, wie die Produktion gewesen wäre, ich wollte ja Zeit in Paris verbringen. Habe ich am Ende, Spoiler, auch überhaupt fast gar nicht. Weil in der Zeit, wo dann die Proben waren, habe ich parallel die erste Staffel vom Boot für Sky gedreht und war dann in Prag und La Rochelle zum Drehen und musste parallel noch in München Vorstellungen am Residenztheater spielen und sprechen, weil ich noch Synchronrollen und Verpflichtungen hatte. Dementsprechend war das eine Zeit, wo ich eigentlich in der Woche in 3 unterschiedlichen Ländern war und eigentlich Paris immer nur erlebt habe vom Flughafen ab auf die Probebühne, weil dann immer geprobt werden konnte quasi alles mit mir, wenn ich da war. Und ich teilweise wirklich, es gibt so ein Motorrad-Shuttle zum Charles de Gaulle, dass ich dann teilweise wirklich nur mit Rucksack nach der Probe hinten aufs Motorrad drauf bin und wieder zum Flughafen gebracht worden bin und dann nach Prag geflogen bin. Und dementsprechend habe ich tatsächlich in der ganzen Zeit in Paris nicht einmal den Eiffelturm besucht.
Das klingt jetzt natürlich einerseits irgendwie nach Geschichten, die man cool in so einem Podcast erzählen kann, die sich irgendwie auch immer cool machen auf so einer Vita, wenn man sagt, man hat mal in Paris gespielt und so. Auf der anderen Seite klingt da auch bei dir, glaube ich, so ein bisschen Wehmut ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen schon das Gefühl auch hinterher, dass du vielleicht was verpasst haben könntest, im Sinne von, die anderen waren halt in Neuseeland und du hast deine Steuererklärung zu Hause gemacht. Ist das so?
Also, ich möchte mich nicht als Opfer darstellen, aber nee, absolut. Also, das vielleicht ist auch ein bisschen interessant für Leute, die jetzt also gar nichts mit Hörbuch machen oder so, sondern einfach früh arbeiten und so. Ja, man, also der Fokus auf Arbeit hat bei mir sehr viel eingenommen. Und natürlich habe ich das nicht immer so gemerkt, weil unsere Arbeit eben eine besondere ist, eine schöne ist, die dir eben, ja, die dich an Orte bringt, die dir eben so Geschichten ermöglicht und so. Und auf der anderen Seite richtet sich eben viel danach, ne? Und damit schlage ich vielleicht die Brücke auch zu Hörbuch und Sprechen, warum das mit dem Spielen auch nicht mehr so ist. Also erstmal ist es halt auch so, da hat dann auch irgendwann niemand auf einen gewartet. Aber für mich war es auch tatsächlich irgendwann so ein Druck, der weggefallen ist von, oh Gott, ich habe heute Abend noch Vorstellung. Oder also drehen, scheiße, ich habe einen Pickel. Oder, oh Gott, da muss ich dann wach sein und ich bin aber eigentlich und fit und ich muss da seit morgens um 4 irgendwie schon irgendwo hinfahren. Wobei, so ist dann meistens vielleicht eher 6 bei Männern, weil dann da die Maskenzeit kürzer ist. Aber egal, du hast einfach so einen Druckmoment von ich werde angeguckt und der fällt halt im Studio total weg. Ne? Also und wenn ich mal krank bin, mei, dann im Regelfall, dann kann man es halt auch noch 3 Tage später aufnehmen. So, und davon geht nicht die Welt unter. Wohingegen, wenn du halt mit, weiß nicht, 300 Komparsen und irgendwie einem falschen U-Boot und 5 Kameras und tralala irgendwo stehst, dann hast du da gefälligst da zu sein. Ja, und auch fit zu sein. Dementsprechend, ja, das ist dann ein großer Vorteil von jetzt.
Ist das auch der Grund, warum du dann jetzt eher Sprecher bist? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, das. Und ich bin Familienvater und das ist auch ein Beruf, der mir ermöglicht, mehr Zeit und viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Ja.
Aber ist es dann nicht manchmal frustrierend, wenn man nur noch spricht, gerade wenn man von der Bühne kommt und eigentlich irgendwie auch das Spiel dazu gewohnt ist? Und ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich eins der großen Vorurteile, die man noch hat, deshalb frage ich jetzt auch so provokant. Weil natürlich ist mir schon klar, dass ihr wahrscheinlich auch viel spielt, aber wie ist da so der Umschwung? Nimm uns da gerne mal mit. Wie war das am Anfang in so einer dunklen, du hast es gerade beschrieben, Sprecherkabine zu stehen?
Also es war ja schleichend. Also ich habe ja immer schon gesprochen, auch parallel zum Spielen und so. Und da mochte ich gerne, dass beides noch stattfand. Also ich mochte das total gerne, irgendwie noch bis nachmittags im Synchronstudio zu stehen und dann abends noch irgendwie 3 Stunden Räuber zu zocken, ja, auf der Bühne. Das war dann irgendwie schon eine coole Mischung. Gleichwohl, vielleicht ist das ja so ein Vorurteil, dass wir dass viele so einfach so für den Applaus machen und so und um gesehen zu werden und so. Und das ist tatsächlich etwas, was mich am Spielen eigentlich nie interessiert hat. Ich bin eher im Gegenteil. Ich finde das total cool. In England ist so egal, da kann größte Weltstar auftreten irgendwie. Da wird einmal geklatscht, Vorhang zu, Ende aus, Mickey Mouse so. Und nicht dieses, okay, die müssen 20 Mal rausrennen und yeah, es war die beste Vorstellung der Welt. Und aber das habe ich nie gehabt und habe das auf der anderen Seite auch manchmal bewundert, dass andere so richtige Spieltiere sind, so denen auch so ein bisschen egaler ist, in welchem Kontext sie gerade spielen, in welcher Inszenierung, welches Stück oder so, sondern da geht es einfach so um auf der Bühne zu sein. Das habe ich nicht so gehabt, deswegen habe ich da nicht so richtig was vermisst. Es ist eher so, dass ich das im Studio eben sehr schön finde, eben dieses Druckfreie. Ja, weil, mein Gott, wenn ich was falsch mache, dann mache ich es halt normal. Ja, das ist eher was wegnimmt und gleichwohl, klar, wird es irgendwann wieder zu dem Moment kommen, dass ich sage, also vor allem Bühne drehen finde ich jetzt wirklich gar nicht so spannend, aber so ein Bühnenmoment von, okay, jetzt muss ich da durch, da gibt natürlich so einen Flow-Moment, der jetzt im Studio relativ selten vorkommt, den man aber eigentlich, also den ich suche. Beim Hörbuch habe ich den aber tatsächlich wiederum mehr als beim Synchron, weil Synchron ist natürlich viel kleinteiliger und so und dementsprechend so in so einen Flow zu kommen, das passiert eher mal beim Hörbuch.
Jetzt hast du aber, wo du gerade Synchronsprechen ansprichst, du hast ja jetzt schon weit über 500 Rollen auch gesprochen, Obi-Wan Kenobi, Simba und ich glaube, der Duke of Bridgerton ist so eine der Rollen, für die du dann auch bei den Zuhörerinnen unseres Podcasts bekannt geworden bist. Ja. Was würdest du denn jetzt sagen, welche Rolle war denn vielleicht besonders für dich? Auf welche bist du besonders stolz und warum?
Ja. Einmal kurz korrigieren, ich war nicht Obi-Wan, ich war in der Obi-Wan-Serie. Ach so. Aber genau, nur dass ich keine falschen Federn nehme. Also du hast recht, es sind viele. Und irgendwann verschwimmt es auch zu einer Gesamterfahrung so. Ist mir auch schon passiert, dass ich komplett vergessen habe, dass ich was synchronisiert habe, so, dass ich zur zweiten Staffel ins Studio komme und denke, so, nie gehört, nie gesehen. Aber ja, es ist schon fast langweilig, weil ich so oft erzähle, es ist die besonderste Rolle für mich, ist einfach Simba in König der Löwen gewesen, weil ich als Kind einfach auch den Animationsfilm, das war der erste Film, den ich gesehen habe im Kino. Und der begleitet mich bis heute. Ich finde es eine großartige Erzählung. Ich glaube auch, das Musical hat jetzt gerade 25 Jahre in Hamburg. Das ist, ich finde alles toll daran. Und das war tatsächlich auch mal der Moment, wo ich wirklich proaktiv auf was zugegangen bin und gesagt habe, hey, ich weiß, der Film wird gemacht und ich wusste so grob, wer es macht und so. Und wo ich dann halt schon mal gesagt habe, hey, hier 17. Giraffe hinten links, ich will dabei sein, ich will einfach ein Teil von dieser Welt sein. Und dass dann die Regie am Ende auf die Idee kam, ach, dann casten wir dich gleich als Simba, war, und dass es dann auch noch geklappt hat, war wunderbar. Und ja, also das, das fand ich einfach wirklich richtig, richtig schön und habe auch so ein bisschen die eine oder andere Träne im Studio verdrückt und so. Und ja, das ist eine ganz besondere Rolle.
Ja. Wir alle beim Schauen. Wir alle beim Schauen auch. ist das so der Standard, dass man sich irgendwie in der Bubble über Vitamin B quasi bewirbt? Oder gehst du noch zu Castings? Wie ist da so dein Workflow?
Der Standard ist tatsächlich, dass man einfach besetzt wird. Mhm. Genau.
Über Agenturen dann?
Ja, also es gibt Aufnahmeleitungen im Synchron oder im Hörbuch sind das eben die Lektorate. Die haben nochmal auch andere Aufgaben, aber eben auch Teil der Besetzung. Und dann weiß ich im Zweifelsfall nicht mal, was ich aufnehme beim Synchron. Beim Hörbuch weiß ich das sehr genau. Dann gibt es aber eben diese Leuchtturmprojekte, sei es ein Bridgerton, sei es einfach groß angelegte Serien, große Kinofilme und so, wo Castingprozesse stattfinden. Da schlägt dann meistens das Studio, die kennen ja ihre Pappenheimer und sagen so, hey, auf die und die Rolle würde der und der passen oder der hat den Schauspieler schon mal woanders gesprochen, dann müsste der doch eigentlich auch da passen. Und dann wird tatsächlich nochmal ein Casting aufgenommen und das wird dann aber meistens in den Fällen von dem Verleih oder zum Beispiel König der Löwen direkt in Amerika entschieden. Ja? Also da gibt es dann so Approval-Vorgänge, mit denen habe ich aber nichts zu tun und insofern ist da auch das Vitamin B gar nicht so wichtig. Also, weil am Ende kriegen die einen Pfeil hier und das klingt dann eben so und so und dann sagen die, hey, das passt für uns am besten da drauf, ja. Dementsprechend, ja, nee, nur so auf die Suche nach Vitamin B zu gehen, ist, glaube ich, nie gut.
Wie war das denn, also du hast ja vorhin gesagt, dass du auch mal so ein bisschen durcheinander kommst bei der Fülle an Rollen, die du so hast. Aber wie ist es denn, wenn du jetzt an einem neuen Text arbeitest? Wie gehst du denn da ran und was hilft dir denn da, in deine Rolle hineinzufinden? Hast du da irgendwelche Tricks oder Dinge, die du immer tust?
Ja, ich komme jetzt mal wirklich nur auf Hörbuch, weil das, glaube ich, für, also auch wirklich hier in dem Rahmen das Interessantere ist. Also da ist es mir tatsächlich noch nicht passiert, dass ich nicht mehr wusste, in welchem Buch ich bin. Auch wenn sich natürlich manchmal in gewissen Genres Dinge wiederholen oder ähnlich sind. Ja, also dann ist es vielleicht in dem einen Buch der Barbesitzer und in dem anderen der Cafébesitzer oder so. Oder ich mache gerade relativ viel Cowboy-Romance gerade aktuell. Und dann denkst du schon kurz, warte, ist die Ranch jetzt verkauft worden oder abgebrannt? Ah, es ist das. Aber Spaß beiseite. Nein, ich weiß es sehr genau. Es ist eigentlich für mich das Tolle bei den Romance-Büchern ist, es sind ja eigentlich ewig lange Monologe. Also das sind ja nicht nur Erzählungen, sondern eben sind Figuren. Und dementsprechend gibt es so zwei unterschiedliche Wege, über die ich jetzt rangehe. Das eine ist, den Sprachstil der Autorin zu finden, ja, und zu gucken, so wie klingt das, was sie schreibt. Und das hat einen Sound, weil jeder, der ein Buch liest, das klingt für jemanden im Kopf so. Oder wenn man selber was schreibt, das kann, glaube ich, jeder und jede nachvollziehen. Und dann gibt es noch sowas, was treibt die Figur an? Ja, und da gibt es gerade in der Romantasy eben viele Charaktere, die haben einen großen Rucksack mit sich zu tragen. Ja, also oftmals sind die Männer ja, haben ein Trauma, was sie nicht bewältigt haben. Ja, irgendeine Vorprägung, die sie eben jetzt in die Beziehung mit einbringen, die vielleicht auch der Beziehung im Weg stehen. ein großer Schmerz, so, ja. Und zum Beispiel bei Ruby Braun, der Vengeance und Grace Dilogie, da ist es total einträglich, das ist wie so eine Lokomotive, die sich immer wieder dreht und immer wieder, also nicht repetitiv, aber der dreht sich immer ein Stückchen weiter, aber es kommt immer wieder dieses selbe zurückziehen, nach vorne gehen. Und wenn ich sowas entdecke in einem Text, dann ist das ein guter Motor, um eben nicht in eine Erzählung zu kommen oder in so einen Hörbuchduktus. So, oder bei der Boys of Tom-Reihe hatte ich das, dass Joey hat ein riesen Drogenproblem und hat eigentlich so eine offene Wunde. Ja, und das ist dann eher, es hat eine andere Dynamik, als wenn ich sage, okay, die Dampflok fährt oder da ist diese offene Wunde. Und wann immer was reinkommt, dann sticht das dann rein und dann kommt das immer aus diesem Stich heraus. Danach suche ich, in Klammern, ich frage mich immer, und das finde ich total spannend, euch zu fragen, weil das geht natürlich einem Ding entgegen. Und zwar, wir sind ja trotzdem beim Hörbuch Literaturvermittlung auf eine Art und Weise, die manchmal auch zum Einschlafen gehört wird, die auch manchmal gehört wird, einfach um sich zu entspannen und so. Und das, was ich jetzt spannend finde, ist manchmal natürlich ein bisschen anstrengender zu hören. Weil es nicht unbedingt diesen immer gleichen wunderschönen Erzählfluss hat, sondern eben laut wird, dynamisch wird, leise wird, Schmerzen hat, Dings und so weiter. Das finde ich aber persönlich besser. Das ist mein persönlicher Geschmack, aber das würde mich interessieren, wie das euch geht beim Hören.
Vielleicht beantworte ich das mal, weil ich glaube, ich höre auch mehr Hörbücher von uns beiden, Caro, oder? Ich mag das auch lieber. Also das ist auch was, da bleibe ich viel eher dran. Abgesehen vielleicht, wobei ganz ehrlich, auch ein Rufus Beck ja zum Beispiel mit den Harry Potter Büchern das so gemacht hat, die höre ich bis heute zum Einschlafen, deshalb, weil du es gerade erzählt hast. Also ich finde tatsächlich alles, was Dynamik bringt, gerade im Romance-Sektor total spannend. Und das ist ja auch was wir unseren Autorinnen, wenn wir irgendwie Lesungen organisieren oder so, immer wieder sagen, bring da ein bisschen Stimmung rein, mach das mit den Emotionen, schau dir an, was die Figur gerade fühlt, schau vielleicht auch, welche unterschiedlichen Ebenen, das fand ich auch total spannend, dass du es gerade gesagt hast, welche unterschiedlichen Ebenen es in einer Figur gibt, wie man die bedienen kann, was ist vielleicht auch der Subtext hinter dem, was du da eigentlich liest. Deshalb finde ich das total spannend, dass du da auch so rangehst und das auch so siehst. Und ich glaube auch, wenn man jetzt von so einer Marketing-Schiene kommt, dass das auch was mit Aufmerksamkeit zu tun hat. Also gerade so die Generation TikTok, die will ja auch auf eine Art entertained werden. Und ich glaube, wie du sagst, das schaffst du halt mit einer Dynamik, die du dann irgendwie bringst und auch mit so eingängigen Stimmen, die dann eben mehr sind als nur reine Erzählung. Deshalb, ich bin da total bei dir.
Ich finde das zum Beispiel auch, danke dir, mega. Ich finde das zum Beispiel auch spannend. Das kommt mir gerade mit, was ja oftmals ein Thema ist mit den ganzen expliziteren Szenen, ja. Und auch wieder diesem Vorwurf, ist das jetzt pornografisch oder so, ja. Man könnte jetzt ja sagen, okay, ich gehe jetzt an diese Szene ran und versuche, die einfach so erotisch wie möglich zu lesen. So, ja. Gleichwohl ist es spannender eigentlich, aus der Ich-Perspektive zu suchen, okay, was sucht diese Person gerade, ja. Ist es gerade der Wunsch nach Nähe, der Wunsch nach endlich wir beide Romantik, oder ist es gerade eigentlich ein Ventil für Wut, für Anspannung, für Stress oder ist es ein total animalischer Prozess und so? Und dann wird es zum Beispiel ja auch mal fast schon ein bisschen creepy oder so, wenn einfach de facto etwas gerade passiert oder so, ja, mit der Figur und so. Und das ja, wie gesagt, ich finde das spannend, aber ich akzeptiere auch jede Kommentarmeldung boah, der schreit so rum, als Ding und denke darüber viel nach und versuche mich da auch immer zu korrigieren, um nicht zu sehr da wegzutreiben.
Jetzt ist es ja ein Vorurteil, dass das Romance-Genre öfter hört, dass alles irgendwie so, also alles sich sehr ähnelt, ne? Also wir haben ja auch Tropes, Erzählmuster. Das heißt, es passieren oft die gleichen Dinge. Du hast gerade schon gesagt, gerade die männlichen Figuren haben da oft eine Wunde oder einen Schmerz, die sie mit sich rumtragen. Wie gelingt es dir denn, jeder Figur da die eigene Stimme zu geben? Also abgesehen davon, dass du ja gesagt hast, du guckst genau im Text, was ist da eine Dynamik, die ich mir rausgreifen kann?
das sind ja zwei Fragen. Ich nehme mal die, wie ich damit umgehe. Also zusätzlich zu dem, was will eine Figur, was treibt die Figur an, hat ja jede Figur oder auch jeder Mensch gewisse Grundprägungen, die erstmal gar nichts mit dem Plot zu tun haben. Ja, also jetzt bleibe ich mal bei der Cowboy-Romance, die ich jetzt gerade mache. Das sind erstmal recht bodenständige Typen. Da kann man jetzt sagen, ist Klischee, aber also die erzählen recht viel über ihre Pferde und über ihre Kühe und über ihr Land und so. Und das macht ja auch was mit einem. So. Und dementsprechend spricht oder auch ist die Dynamik einer Figur vielleicht eine andere, als jetzt, ich wäre jetzt Top-Manager bei irgendeiner Bank. Ja, der sich in einem ganz anderen Ding bewegt, ja, und vielleicht viel schneller spricht, weil er auch ein viel hektischeres Leben hat, so als jetzt jemand, der vielleicht auch mal die Sterne auch noch nachts sieht, ja. Also so, und das hat dann auch wieder was mit dem Grundton des Buches zu tun. Machen wir eine cozy Herbstgeschichte, dann wären jetzt gewisse Wahlen, also wenn ich jetzt wählen würde, einen extrem anstrengenden Charakter in einer cozy Geschichte zu sprechen, würde das dem Gesamtkontext entgegengehen, ja? So, oder man merkt es ja auch in den Dialogen, ist jemand, wie ist das Wort? Schlagfertig, das wollte ich sagen, genau. Wenn jemand sehr schlagfertig ist, dann ist er wahrscheinlich auch schneller im Kopf. Das heißt, dass auch die Ich-Erzählung wahrscheinlich schneller von A nach B geht und so, als eben jemand, der über 200 Seiten nicht weiterkommt mit Moment, da ist ein Problem oder ich habe diesen Auftrag, was ja ein ganz klares Ziel ist. Und dann würde ich auch eben dieses Klare versuchen durchzuziehen. Ja.
Apropos schlagfertig, und ich weiß, die Überleitung kommt jetzt ein bisschen flach, aber ich mache sie trotzdem. Wir haben ja uns kennengelernt bei The Knockout Contract, dem Event, was wir organisiert haben, wo du als Sprecher mit auf der Bühne standest und auch als Moderator und mit Stefanie Santer zusammen eine Lesung gegeben hast im Boxring zu ihrem neuen Titel.
Und ihr habt das wahnsinnig krass und super organisiert und euch ausgedacht, also solche Events, mehr davon.
Danke und Amen, auf jeden Fall. Wie war das für dich? Du hast es jetzt vorhin schon mal so kurz angeteasert, dass ihr als HörbuchsprecherInnen auch immer mehr jetzt ins Rampenlicht gerückt wird. Es gibt jetzt so einen gewissen Hype schon auch um eure Person. Irgendwie, man kennt euch. Ihr werdet wahrscheinlich auch auf den Buchmessen viel eher wahrgenommen. Wie ist das jetzt für dich, auch als Hörbuchsprecher auf der Bühne zu stehen und ja dann doch irgendwie auch wieder zwei Welten zu vereinen?
Da kommt, also erstmal auf der Bühne, da kommt tatsächlich einfach so ein bisschen was zurück von früher Theater. Weil man einfach einen direkten Austausch hat und ein Feedback hat von den Leuten. Und es ist auch was ganz anderes, finde ich, auf einer Lesung zu lesen, weil man da in einem ganz anderen Entertainment-Ding ist, als jetzt zu sagen, ich setze mich jetzt auf die Bühne und tue so, als ob ich ein Hörbuch aufnehme. Das macht für mich wenig Sinn, weil das kann man sich zu Hause ja nochmal anhören dann. Was ich das Tollste an diesen Veranstaltungen finde und an den Messen und so, ist wirklich diese geile Community, die sich dann einfach begegnet und die auch irgendwie so, ansonsten sendest du ja irgendwo hin raus so und weißt, also liest vielleicht mal einen Kommentar und so und der betont gut, der betont schlecht, aber dass du merkst, da sind Menschen und die hören das und die, man hat die Bücher, über die man sich austauschen kann, man hat im Zweifelsfall das Hörbuch, was sie schon gehört haben oder so, und das ist halt richtig toll. Und das finde ich jetzt interessanter als irgendeine Art von Fame. Sondern ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der, soweit ich das mitverfolgen kann, der Ursprung auch so von Book Talk und Bookstagram und so, dass es ja letztendlich wirklich erstmal um den Austausch ging und bei den hoffentlich meisten noch geht, sich darüber zu verbinden. Und das Schöne ist natürlich, wenn das halt über sowas Schönes wie Bücher passiert in einer total verrückten Welt, dann begegnet man sich ja gleich irgendwo auf einer anderen Ebene.
Ja, ich fand auch, das war irgendwie das Besondere an diesem Event, das wir zusammen gemacht haben, weil so unterschiedliche Leute daran mitgewirkt haben und es am Ende dann aber so eine runde Sache letztendlich war. Also mein Highlight war ja tatsächlich der Ulf Andres, der Besitzer des Boxstudios, wo wir den das Event gemacht haben. Und der ist ja, also der war ja, hat, oder der wusste, glaube ich, am Anfang gar nicht so richtig, was ihn da auch für eine Community und für ein Publikum erwartet. Der hat ja alles, was wir vorgeschlagen haben, da hat er sich wirklich, ja, hat er mitgemacht, hat gesagt, klar, das kriegen wir irgendwie hin. Und am Ende, das war so mein Highlight eigentlich der Veranstaltung, stand er da mit dem Buch von der Stefanie Santer, hat ein Foto mit ihr gemacht und ja, war total begeistert eigentlich. Nicht nur davon, dass es das Thema Boxsport in dieses Genre geschafft hat, aber vor allem auch, er hat gesagt, ich kann dir aus dem Stegreif irgendwie 10 Jungs, die bei mir boxen, kann ich dir, oder die ich kennengelernt habe, kann ich dir aufzählen, die genauso sind wie der Protagonist. Und dass diese Bücher so, ja, so Welten verbinden, die eigentlich ganz weit auseinander scheinen, das fand ich bei dem Event echt total toll. Ich weiß nicht, wie es dir da ging oder was dir vielleicht.
Voll, also ich meine das Lob von ganz, ganz, ganz tief drin, weil die Zeiten der Wasserglaslesung irgendwie, also ich tue mir selber sehr schwer zuzuhören. Wenn wirklich, also ich bin ja auch ein TikTok-Opfer, so, ich sage mal so, es gibt ja in dem Genre auch natürlich ein Thema der Weltflucht. Ja, ja, so ich stürze mich in diese fiktiven Welten und in vielleicht auch manchmal überzeichnete Traumwelten und so. Aber das Tolle an der Community ist und an diesen Veranstaltungen ist, dass diese Traumwelten jetzt wieder zurück ins Leben gehen. Ja, also dass es so einen Effekt gibt von, wir haben so eine verbindende Sache, zum Beispiel eben dieses Buch, und jetzt begegnen sich Menschen, die sich so noch nicht begegnet wären. Ja? Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass wer im Publikum war schon Boxen, ja, und jeder durfte sich mal ausprobieren und einfach mal gegen so einen Boxsack schlagen und merken so, ui, ganz schön schwer, so, ja. Und das wünsche ich mir, dass das noch ganz viel so passiert. Aber ich sehe schon auch links und rechts entstehen ja jetzt Festivals, entstehen Bälle, entstehen Abenddinger. Dass einfach, ja, diese so wie man sich vielleicht sonst getroffen hat, weil man auf dieselbe Band steht irgendwie, ja. Und sich das dann auch mischt. Das ist, glaube ich, ein tolles Gewicht in einer Zeit, in der man sich sonst so separiert und so. Und Bücher geben einem diese schöne Form, dass man auf der einen Seite so ein bisschen cozy ist und sich zurückziehen kann und Ruhe findet und auf der anderen Seite kann man damit wieder rausgehen und sagen, hey, ich sehe das so, ja, wie siehst du das? Oder überhaupt nicht übers Buch reden, aber eben über ein Thema aus dem Buch.
Ja, ich fand, also um das Lob mal an dich zurückzugeben, also ich fand ja, du warst nicht nur auf der Bühne mega, sondern du hast dich ja schon vorab total eingebracht in das Event und hattest Ideen und Vorschläge und das hat einfach total Spaß gemacht, mit jemandem zu arbeiten, der so brennt. Dafür, da hatte ich gar nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Sarah?
Leonard hat unseren Book-Boyfriend auf der Bühne verkauft. Ja. Also das war nicht unsere Idee. Ich wollte es nochmal in aller Deutlichkeit kurz so reinbringen.
Ja, also das war eine der Ideen,
Die dummen Ideen sind von mir. Nein, Spaß, nein. Ich kann euch nur sagen, das ist ganz ehrlich empfunden. Ich finde, dass wenn man was macht, dann soll man es irgendwie voll machen. Und ich finde es einfach richtig gut, dass das Veranstaltungen auf diese Art und Weise stattfinden. Und ich finde es eher umgekehrt schwierig, würde ich jetzt auf eine Lesung kommen und ich sitze dann da so und dann werde ich gefragt, na und, wie wird man denn Hörbuchsprecher und wie findest du denn das Buch? Und jetzt lies mal und dann gehe ich wieder. Und da hätte ich jetzt nicht so viel davon. Ja. Aber dieses eben, was ich meine, dieses Miteinander sprechen. Und man ist ja auch, das Schöne fand ich bei eurem Event jetzt auch oder bei unserem Event, dass man wirklich im Austausch war. Nicht nur in so einer Q&A-Situation, wo sich auch nicht jeder immer traut, irgendwie eine wirkliche Frage zu stellen, ja. Sondern man einfach mal so miteinander isst ein paar Stunden, ja, und mal, also nicht im Sinne von Essen, doch, es gab auch leckeres.
Es gab auch Essen.
Aber miteinander sein und dann kommt man mal so hier und da in ein ungezwungeneres Gespräch und jemand sagt, hey, ich hab was geschrieben, magst du das mal lesen oder hey, ich habe das und das gehört, das hat mich berührt und das finde ich, also das gibt mir jetzt viel mehr, ja.
Damit sprichst du uns im Grunde aus der Seele. Und vielleicht belassen wir es bei dieser Art von Lobhudelei jetzt an der Stelle, auch wenn das natürlich wirklich runtergeht wie Butter, wie Öl, wie auch immer. Aber es gibt noch ein Thema, auf das wir einfach, glaube ich, jetzt auch gerade in unserem Romance-Podcast zu sprechen kommen müssen. Stichwort spicy Szenen natürlich. Ich habe gerade ein Buch gelesen von Kim Leopold. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie schreibt ja so diese More Mature New Adult. Wir haben sie auch demnächst bei unserem Podcast zu Gast. Also so ein bisschen diese erwachsenere Romance einfach. Wo es halt vielleicht auch mal um Paare geht, die schon irgendwie in einer zweiten Beziehung sind, wo es nicht mal um das erste Kennenlernen geht, die vielleicht auch irgendwie getrennt leben oder sich wieder neu anbahnen müssen. Worauf ich hinaus möchte, in ihrem dritten Buch geht es um eine Autorin, eine Dark Romance Autorin, die zusammen mit einem Hörbuchsprecher auf Reisen geht und dann passieren da auch allerhand Dinge und so weiter und so fort. Und bei ihm ist es so, dass er sich verstecken muss, weil er Dark Romance spricht. Also er liest, wie man das auch aus der Buchbubble kennt, mit so einer Maske. Und ich habe mich dann gefragt, wie ist denn das, wie reagiert deine Familie darauf, wenn du, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel den Duke of Bridgerton gesprochen hast, wie ist das so? Gab es da auch Gespräche, die in ähnliche Richtungen gingen, von wegen, wir müssen das irgendwie verheimlichen oder so?
Nein, also verheimlichen muss keiner was. Ich kenne ja auch die Kollegen, die dann mit Maske eben unterwegs sind. Vielleicht dazu, ich hatte das letztes Jahr, weil ich mache eigentlich nicht Dark Romance so, aber jetzt auch gar nicht aus großer Überzeugung heraus, sondern aus Unwissenheit dem Gegenüber, wobei ich da jetzt gerade auch nochmal ganz anders irgendwie anfange drüber nachzudenken, aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage, was wirklich richtig ist so, aber ich bin da für mich noch zu keinem Schluss gekommen. Ich weiß nur, ich habe einen Titel unter Pseudonym gesprochen, da werde ich auch den zweiten unter Pseudonym sprechen und das ist ja auch eine gängige Nummer, aber da hatte ich dann zum Beispiel das Event und dann habe ich mich gefragt, gehe ich da jetzt mit Maske hin, ja, und mache wirklich diesen kompletten Effort und mache wirklich ein geschlossenes Pseudonym und ich war schon auf diversen Webseiten, um so Masken zu suchen und so und habe mich dann aber für mich persönlich und ich, das ist überhaupt keine Kritik an irgendjemand anders, sondern ich kann genau die anderen Gedankengänge genauso nachvollziehen und finde sie genauso richtig. Ich für mich hatte mich dann entschlossen zu sagen, nee, ich mache das als offenes Pseudonym, ich gehe ganz so, wie ich bin, auf die Bühne und sage, ja, ich habe diesen Titel unter einem anderen Namen aufgenommen, weil ich vielleicht das ganz cool finde, dass der nicht der erste Google-Treffer ist, wenn mal was im Privaten irgendwie gesucht wird oder so. Aber erstmal, ich habe es doch gemacht und ich finde es doch auch gut und warum soll ich denn jetzt dazu nicht stehen? Und vor allem, worüber wir vorhin gesprochen haben, der Austausch, der wäre mir jetzt verschlossen gewesen, weil jetzt über einen ganzen Abend so zu spielen, ich bin jemand anders, da habe ich jetzt für mich keinen Reiz empfunden. Wie gesagt, ich kann jeden nachvollziehen, der mit Pseudonym unterwegs ist. Pseudonyme sind ja auch was nicht Neues. Es gibt ja auch Leute, die schreiben unter Pseudonym Kinderbücher, weil es zu ihren anderen Thrillern nicht passt. So. Da ist eher so manchmal dieses Schubladendenken vielleicht ein Thema, was wir in vielen kulturellen Bereichen haben. Aber im Privaten, also ich verheimliche nichts.
Ich wollte das gerade sagen, es ist ja irgendwie auch gang und gäbe, dass AutorInnen unter verschiedensten Pseudonymen schreiben, wenn sie die Genres wechseln zum Beispiel. Insofern, ja, absolut. Jetzt hast du gerade gesagt, Dark Romance, machst du noch nicht so viel, auch vielleicht aus einem Gedanken heraus erstmal, den du vielleicht auch überdenkst aktuell?
Es wird mir auch nicht so viel zugetragen. Deswegen mache ich es mir natürlich auch leicht. Ein paar Sachen habe ich dann abgelehnt, weil es mir einfach, ich habe ein paar Worte gelernt, dieses Non-Con und so, da wäre ich jetzt halt raus und ich kann es mir auch finanziell auch einfach erlauben, dass ich sagen kann, hey, ich muss nicht alles sprechen so. Insofern ist das natürlich eine gute Situation. Und ja, aber das ist also, da bin ich noch an keinem Punkt, aber natürlich ist einfach diese ganze Fall-Fernandes-Geschichte nochmal ein Moment, finde ich, wo man insbesondere als Mann eben überlegen muss und sagen muss, okay, was ist denn jetzt wirklich gut daran? Und ich bin immer noch einer Meinung, dass manches Fiktion ist, ja, und auch auch fiktive Figuren sich auf eine Art und Weise falsch verhalten dürfen. Es ist aber, glaube ich, ganz wichtig, was heißt glaube ich, am Ende ist dann doch der Kontext, in den es gestellt wird. Also ich fand, Colin Hartler hat das letztens in einem Podcast gesagt, den ich gehört habe, hey, wenn ich irgendwie in einem Thriller hier einen Menschen zerstückel, dann gibt es da keinen Aufschrei, aber wenn ich irgendwie hier schwulen Sex schreibe, dann ist das irgendwie, hä, darf man das? So, also ähnlich sehe ich es auch. Eigentlich sollte man alles schreiben und auch sprechen dürfen. Gleichzeitig, wenn der grundsätzliche Entertainment-Faktor daraus gewonnen wird, dass wir uns an was ergötzen, dass irgendwas toller dargestellt wird, als es ist. Also jetzt nicht quasi, es kommt Vergewaltigung vor, dann darf ich das nicht lesen. Wenn es zum Beispiel in dem Buch darum geht, wie jemand aus einer Situation der Vergewaltigung oder häuslichen Gewalt herum ausbricht, ja, oder selbst wenn es nur darum geht, klarzumachen, wie schlimm die Wunden sind, die jemanden angetan werden, dann finde ich, hat das seine Berechtigung. Aber wenn es darum geht, zu sagen, guckt mal, das ist aber irgendwie unmoralisch. Aber natürlich sind wir uns total aware, dass wir alle total aufgeklärte LeserInnen und HörerInnen haben. Da tue ich mich jetzt umso schwerer und würde im Zweifelsfall vielleicht noch das ein oder andere Buch mehr absagen, als ich es bislang getan habe.
Das heißt, du entscheidest da auch aufgrund von, ich sag mal, politischen Ereignissen irgendwie auch deine Grenzen jetzt nochmal neu zu stecken, vielleicht an der Stelle.
Nee, ich glaube, wir sind alle einfach, also unabhängig jetzt mal von Buchbubble, wir sind alle nochmal aufgefordert worden, uns selbst nochmal zu reflektieren. Es ist immer leicht zu sagen, guck mal, der eine ist der Böse. So. Ja, natürlich ist das ein Bereich, wo ich im Speziellen was damit zu tun habe. Der Vergleich hinkt, aber es hat eine Parallele. Wie ich angefangen habe zu synchronisieren, noch so vor 15 Jahren und so, da sind Sätze gefallen wie, ja, guck mal hier, die Figur ist richtig schwul und du sprichst jetzt mal so richtig schön schwul, was auch immer das dann hieß, ne? So, oder guck mal hier, das ist jetzt mal so ein Schwarzer. Ja, jetzt habe ich eine tiefe Stimme, dann ist irgendwie die Hörgewohnheit, ja, der Schwarze hat jetzt eine tiefe Stimme, so. Und dann hörst du so original, hey, der redet ganz normal. Was heißt normal? Aber der redet ganz hoch, ja, so, ja. So, da gibt es jetzt überhaupt keinen Grund. Und da bin ich ja eh schon irgendwie so weit, dass ich dann sage, so, ey, Moment mal, was meinst du da jetzt mit? So, aber ja, da wird es eben auch andere jetzt Bereiche geben, wo man mal sagen muss, okay, tue ich mir zu leicht damit zu sagen, ja, das ist ja jetzt hier Fiktion.
Jetzt hast du ja auch den Duke of Bridgerton gesprochen, der ja auch ein Schwarzer ist. Wie ist das so? Also ich meine, es gibt ja eh die Debatte, ne? Ich habe das jetzt auch so ein bisschen verfolgt, irgendwie in diversen SchauspielerInnenkreisen. Sollten schwarze DarstellerInnen von weißen HörbuchsprecherInnen synchronisiert werden und so weiter? Also es ist ja alles eh eine Riesendebatte. Wie kam das dazu, dass du den Duke gesprochen hast? Wie war da auch vielleicht deine Entscheidungsfindung?
Naja, also tatsächlich spreche ich wirklich fast 80% POCs. Also da muss man schon sagen, da ist die Hörgewohnheit so da. Und
also ist die Stimmfarbe ja, eher, die einige, du hast, die damit zusammenhängt.
Genau, das ist natürlich auch manchmal die Stimmfarbe, die da ist, so die, weiß nicht, dann einfach auch die Rollen hergeben und so, die dann eben besetzt werden. Wir sind ja auch nicht, ne, wir sind ja nicht erster Produzent, wir sind ja sehr sekundär kreativ unterwegs, so. Ich versuche zwei Antworten zu geben. Die eine ist, die Welle ist ein bisschen abgeflacht, wo man wirklich auch gemerkt hat, das ist den Sendern, den Verleihern jetzt richtig wichtig. Gleichwohl ist der Nachwuchs nicht so, weil ganz lange war das Gegenargument der Branche, naja, wir haben ja gar nicht so viele POCs, wo man sagen kann, ja, okay, dann ist das vielleicht auch ein strukturelles Problem. Da merke ich, dass das flacht ein bisschen ab und das finde ich eigentlich sehr schade, dass das so ist. Im Speziellen jetzt bei Bridgerton ist es vielleicht eine ganz lustige Anekdote, die, weiß nicht, vielleicht auch blicken lässt, ich weiß es nicht, aber dadurch, dass ich so viel POC-Schauspieler synchronisiere, fällt mir das überhaupt nicht auf. Und ich glaube, ich habe erst in der Folge 3 oder 4 gab es dann irgendwie im Hintergrund einen, der hieß dann, glaube ich, auch noch, also im Synchronbuch irgendwie Ruster Guy oder so, ja. Und dann lief der da im Hintergrund rum und ich sah nur im Buch, ah, Ruster Guy ist, warum hat denn der Rasterlocken? Und mir ist das, mir persönlich, bis Folge 3 überhaupt nicht aufgefallen, dass die Königin von England gar nicht schwarz ist. Weil ich das so automatisch einfach, ich gucke ja dann eh, also ich gucke ja auch nicht alles, ich gucke ja immer nur mich und also oder beziehungsweise meinen Schauspieler und dann so ist das, so ist mir das gar nicht aufgefallen. Und dann dachte ich, boah, ist das geil. Das ist ja super. Also das ist genau das, was ja manch ein guter Film, eine gute Serie versucht, zu sagen, hey, wir machen das jetzt gar nicht zum ersten Thema, sondern wir erzählen einfach die Welt, in der das schon so ist. Und das zum Beispiel, finde ich, zum Thema Romance-Bücher und New Adult und so, ey, da muss man einfach sagen, da ist diese Bubble einfach schon so viel weiter als andere Bubbles und andere Genres, was die Repräsentanz von unterschiedlichsten Menschen angeht, die das einfach auch ganz nebenbei miterzählen, ohne das jetzt immer zum Hauptthema zu machen, so, das finde ich erstmal richtig gut.
Ja, vielleicht eine letzte Frage zum Duke, dann können wir das Thema auch beiseite legen, aber ich war bei dem Talk, den du hattest mit Annabel Steel auf der Leipziger Buchmesse am Sonntag, glaube ich, war das, und da hast du erzählt, dass du so um die 80 Stöhntakes hattest, die du als Duke of Bridgerton aufnehmen müsstest.
Ja, wahrscheinlich waren es mehr.
Ich hab in dem Moment eigentlich schon fragen wollen, aber dann warst du irgendwie auch weg und so. Und ich habe gedacht, wie ist das? Sagt dir dann jemand im Studio, das war jetzt nicht gut gestöhnt, mach das bitte nochmal? Also,
ja.
Sorry, dass ich da jetzt mal so nachfrage, aber wir sind hier ja auch, wir haben ja schon beschlossen, wir sind unter uns.
Absolut.
Und ja,
absolut.
Ich würde das gerne wissen.
Ich glaube, ich habe auch am Sonntag gesagt, das ist nochmal eben der Unterschied zwischen auch einer Sexszene in einem Buch, die einfach auch erzählt wird, oder halt einfach sie stimmlich nachspielen. Ja. Und ja, Bridgerton ist in seiner Häufung von Atmern, die kein Joggen sind, recht hoch. Also ich habe dann eher auch immer das Thema, dass ich zwischendrin mal so ganz tief durchatmen muss, um nicht in so eine Hochatmung zu kommen und dann irgendwie, dass einem so ein bisschen schwarz vor Augen wird. Ja, aber letztendlich ist da der Vorgang der gleiche. Wir hören uns halt an, was man hört. Dann ist immer die erste Frage bei Sexszenen, sind die Knutschlaute da? Also es gibt so eine internationale Tonspur, da sind dann Geräusche drauf und manchmal werden die eben schon die eigentlichen Schmatzer und so werden angeliefert und dann braucht man quasi nur noch in Anführungszeichen die Atmer und Stöhner. Aber Stöhner muss man eigentlich...
War das bei Bridgerton so?
Ich glaube, Bridgerton hat nicht alle auf IT. Das ist auch dann manchmal von Szene zu Szene unterschiedlich. Ich glaube, da mussten wir manche Schmatzer mitmachen. Aber vor allem mussten wir wirklich alles durchatmen. Und das war auch, glaube ich, am Anfang noch nicht klar, ob man, also da erzähle ich jetzt auch nichts, was confidential wäre oder sowas, sondern das ist immer so die Überlegung, kann man die Szene jetzt nicht doch eigentlich einfach im Ohr lassen, weil so genau hört man ja jetzt gar nicht raus. Aber wenn das halt sehr stimmhaft ist, es viele Stöhner gibt oder jemand anders spricht, dann muss man eben alles machen. Und ja, dann, also es hat schon eine gewisse Humor, dass man dann irgendwie, wenn das jetzt irgendwie, weiß nicht, sowas ist, dann ist das natürlich alles easy, aber sobald es halt stimmhaft wird, sobald es dann so sich dem Höhepunkt neigt, muss man präziser werden. Aber gerade Bridgerton macht seit der ersten Staffel dieselbe tolle Regisseurin, Farina Brock, die seit sie, glaube ich, ein Baby ist, gefühlt in der Synchronbranche ist. Ihr Vater war Synchronsprecher und so. Und die hat schon auch alles gesehen und die ist super. Und die Farina hat dann schon auch immer gesagt, wenn es nicht richtig war. Tatsächlich bei Bridgerton hatte ich aber eigentlich das Hauptproblem, dass ich Bridgerton nicht richtig aussprechen kann. Deswegen, ich habe sehr viel häufiger Bridgerton, Miss Bridgerton gesagt, als dass ich nochmal einen Stöhner wiederholen musste.
Das ist ein wunderschöner Titel für diese Folge. Das mal nur so am Rande. Ich glaube, wir können das Thema jetzt aber auch so ein bisschen beiseite schieben mit dem Duke of Bridgerton und nochmal so ein bisschen zu dir zurückkommen. Du hast die Buchbude gegründet. zusammen mit zwei Kolleginnen. Magst du uns darüber vielleicht noch ein bisschen was erzählen, um jetzt hier nochmal so einen harten Break auch reinzukriegen?
Voll cut. Also die Buckbude.
Buckbude, Entschuldigung.
Ist eine Erfindung von Nina Carissima Schönrock, Sarah Dorsel und ich darf auch mitmachen. Wir haben uns das zu dritt so ausgedacht und wir selber entdecken auch noch, was es wird. Da möchte ich jetzt an der Stelle, also wir sind vielleicht schon ein bisschen weiter, als was ich jetzt sage, aber der Grundgedanke war einfach, aber der Grundgedanke ist auch wieder der von der Community kommend und wir wollten speziell eben für Hörbuch, also was die KollegInnen einmal angeht, eine Art WG finden, aber auch für eben alle Hörbuchliebenden. Und die Bookbude ist eine WG an der Hörbucht. Die kann überall sein, wo Menschen, die eine Sehnsucht und Vorliebe für Hörbücher haben, gerne sein wollen. Und man kann da einziehen und oder mal über Nacht bleiben, einfach mal auf der Couch pennen und mit uns gemeinsam ein bisschen die Welt der Hörbücher entdecken. Und wir haben da jetzt im Dezember erst ganz spontan mit angefangen, mit einem Adventskalender, wo uns ganz viele Verlage schon unterstützt haben, Autorinnen unterstützt haben, mit eigenen Adventskalender-Geschichten und so. Und jetzt haben wir in Leipzig ganz viel gedreht, wir sind an was anderem dran. Und verfolgt das gerne weiter. Also Bookbude ist bislang auf Instagram und TikTok, aber hauptsächlich Instagram, weil für TikTok bin ich zu alt. Aber da könnt ihr gerne verfolgen und da wird es demnächst auch weitergehen noch. Und erstmal ist es einfach ein Ort, um kurz innezuhalten und Hörbücher zu feiern.
Jetzt hast du ja, haben wir gerade schon mehrfach kurz über die Leipziger Buchmesse gesprochen und jetzt hast du das Thema Community nochmal angesprochen im Rahmen der Bookbude. Auf der Leipziger Buchmesse gab es ja auch die Bookbeat Awards, die da zum ersten Mal verliehen wurden. Was glaubst du oder wieso glaubst du, sind solche Awards wichtig für SprecherInnen, gerade jetzt, wo das Thema KI auch eine immer größere Rolle spielt und ich glaube auch in eurer Branche?
Ja. Also die BookBeat Awards gibt es schon länger. Was neu war, dass sie öffentlich verliehen worden sind. Aber das geht natürlich genau trotzdem in denselben Gedanken von dir, dass man sagt, hey, wir schaffen eine Öffentlichkeit, wir stellen uns in die Öffentlichkeit. Das kann man, glaube ich, aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Also für Verlage wird es immer wichtiger, überhaupt noch an Aufmerksamkeit zu kommen für ihre Titel, weil es einfach enorm viel gibt. Ja? Der Audiomarkt ist ein riesig wachsender Markt und immer mehr drängt da drauf. Und um da nicht unterzugehen bei auch den vielen tollen Sachen, aber es kommt einfach so viel, dann gibt es die Self-PublisherInnen und es gibt so viel. Also wie schaffe ich, dass mein Titel irgendwie überhaupt wahrgenommen wird, dass der existiert? Da sind wir noch weit weg von, ob ich den gut finde oder so. Ja? Und da werden auch SprecherInnen wichtiger. Ja? Das darf man seine eigene Wichtigkeit nicht überbewerten, aber dass man vielleicht sagt, hey, von dem habe ich schon mal ein Hörbuch gehört oder von ihr, ich höre die Stimme gerne, ich höre da mal rein. Und dann ist es ja immer noch eine Frage des Titels, bleibe ich da dran oder so. Aber ich höre da erstmal rein. Ich folge dem vielleicht, bei BookBeat kann man auch so die Sprecher abonnieren und so und dann genau. Oder ich folge dem auf Instagram und dann sehe ich halt eben, hey, da ist was Neues von dem rausgekommen oder von ihr. Aus Sprecherperspektive weiß ich nicht, wie sehr jetzt ein Award die Karriere verändert. Vielleicht gibt es dann auch nochmal dieses ein oder andere Lektorat, die dann nochmal auf einen aufmerksam werden, die es vielleicht vorher nicht getan haben. Das mag sein, das weiß ich aber nicht, wie groß diese Strahlkraft ist. Ich glaube, das Wichtige ist das Signal nach außen, oder was heißt nach außen, halt eben zu den HörerInnen, zu sagen, hey, du findest das Buch auf BookBeat, du findest diese SprecherInnen bei BookBeat und es ist ja anscheinend auch irgendwie auch spannend. Und tatsächlich kommen wir da nochmal,
alles gut.
Ich laber euch voll.
Das ist in Ordnung, dafür sind wir im
Thema,
Podcast.
Zu dem Thema Titelwahl. Also natürlich können wir uns nicht alles aussuchen, was wir lesen, so, weil es erstmal darauf auch ankommt, für was wird man überhaupt angefragt, so. Aber ich wünsche mir schon, dass wenn jemand sagt, okay, ich habe von dem jetzt 3 Bücher gehört, ich mag dessen Stimme, mir wird wahrscheinlich auch das 4. von ihm gefallen. Und das hat natürlich auch was damit, ein bisschen an meine Verantwortung irgendwann, nehme ich den Titel an oder nicht. Das ist natürlich manchmal schwierig, weil also den ganzen Titel habe ich ja nicht. Ich habe wahrscheinlich meistens nur eine Übersicht und vielleicht schon mal eine Aufdröselung oder Charakterbeschreibung oder ich kenne die Autorin, dann weiß ich ein bisschen mehr natürlich und so. Aber trotzdem muss man das auch ein bisschen kuratieren.
Ich glaube aber schon, dass, um nochmal zu dem Award zu kommen, dass ja das Thema Hören gerade im Romance-Genre immer wichtiger geworden ist jetzt und auch immer wichtiger wird. Also es gibt, glaube ich, wahnsinnig viele Leserinnen, die es gar nicht, oder Hörerinnen in dem Fall, die es gar nicht schaffen würden, all die Bücher zu lesen, die sie gerne lesen möchten und deswegen die Bücher auch gerne hören. Und dann gibt es ja auch, also es gibt ja so Alltagsszenen, ob das jetzt das Bügeln ist, das Putzen oder keine Ahnung, wo man halt einfach gut auch nebenbei hören kann. Und ich glaube schon, dass es extrem wichtig ist für das Genre, die Bekanntheit und auch die Verkaufszahlen. Und ja, weiß ich nicht, wie du das siehst und was du auch für die Zukunft, was du glaubst, welche Rolle Hörbücher dann für das Genre in der Zukunft spielen werden.
Der Blick in die Glaskugel. Ich bin ja kein Produzent in dem Bereich, aber aus meiner unwissenden, aus der Kabine Perspektive, natürlich, und so geht es mir auch, ist ein Erfolg immer erstmal ein Qualitätsversprechen. Also 10.000 Leute mochten dieses Hörbuch, heißt wahrscheinlich, mag ich es auch. Ne? Und natürlich ist deswegen dieser Erfolg, und wir sehen das jetzt gerade, wir waren ja auch mit Pumpkin Spice Latte Disaster von Kira Kroh nominiert für bestes Hörbuch. Und lustigerweise ist gerade jetzt ja ihr zweiter Band der Laura Wilby-Reihe rausgekommen. Und ich hab so eine Followerin, die schickt mir immer die BookBeat-Charts. Und dann ist jetzt irgendwie Pumpkin Spice Latte auch gleich nochmal irgendwie auf Top 2 der Romance hochgeschnellt. Ja. So, das hat natürlich da was mit zu tun, dass der Folgeband rausgekommen ist. Das hat aber auch was mit der Aufmerksamkeit nochmal durch den Preis, den wir jetzt nicht bekommen haben, aber wir waren nominiert, auf jeden Fall was zu tun. Ja. Welche Rolle wird Hören in Zukunft mit Romance machen oder welche Rolle wird es spielen? Definitiv ist das noch nicht auserzählt. Das glaube ich auf jeden Fall. Was es jetzt wird, das weiß ich nicht. Also ich glaube jetzt erstmal ganz akut, auf kurze Sicht wird live immer wichtiger. Werden Events, werden Community-Treffen, werden auch Lesungen wichtiger. Ich habe ein paar Wünsche, was irgendwann hoffentlich passiert wo auch live hingehen könnte. Also seien es dann irgendwann mal inszenierte Lesungen und stellt mir bitte wieder wie in Paris ein Symphonieorchester hinter uns und wir lesen, einen riesen Fantasy-Roman und so und ich bin dabei.
Okay, ja, wir organisieren das Event. Du bist gebucht als Sprecher. Ja. Wir müssen jetzt nur noch den Verlag finden, falls jemand Bock hat.
Genau.
Sieht es als öffentlichen Aufruf.
Eine Geldfrage. So ein Symphonieorchester ist teuer. Wir nehmen erstmal den Gitarristen. Nee, aber schauen wir mal, was da so alles kommt. Mir geht's ja genauso. Ich lese ja beruflich wahnsinnig viel. Dementsprechend lese ich dann abends nur noch Kinderbücher vor. Und sonst schaffe ich wirklich fast gar nichts noch privat zu lesen. Aber ich höre nonstop. Ja, seien es Podcasts, seien es Hörbücher. Wann immer ich im Auto bin, und ich bin viel im Auto, es läuft quasi durch. Ich koche, es läuft durch. Und so, denke ich, geht es ganz, ganz, ganz vielen. Und das ist wirklich sicherlich noch nicht auserzählt.
Vielleicht als letzte Frage jetzt zum Abschluss. Welches Romance-Buch, das du sprichst, erscheint denn als nächstes von dir? Worauf können wir uns als nächstes freuen?
Wann kommt ihr denn raus? wann läuft denn unsere Folge?
Im besten Fall in 2 Wochen.
Okay, weil Aufnahmedatum ist, gestern ist Jesset Crown rausgekommen. Das sind tolle Romantasy-Zweiteiler. Da lese ich mit Sarah Dorsel wieder zusammen. Ich weiß, dass morgen oder übermorgen The Night We Met von Abby Jimenez rauskommt. Das habe ich mit der Hannah Scheppmann zusammen gelesen. Ich bin gemein, weil das Problem ist immer, wir nehmen halt so viel früher auf, als die Sachen rauskommen. Deswegen, ich bin immer bei den Titeln, die ich gerade lese. Das weiß ich. Oh, Unmasking Billionaire von Katinka Engel kommt jetzt raus. Da muss ich aber auch gleich sagen, also das liest hauptsächlich Sarah, da bin ich kurz zu Gast, darf ich sein. Aber da habe ich auch das ganze Buch gelesen und finde es großartig. Cool. Dementsprechend, da geht's weiter und ja, da kommen, also am besten da tatsächlich einfach auf BookBeat oder folgen oder auf Instagram folgen, dann kriegt man das immer mit, weil an dem Tag weiß ich das dann immer.
Das ist ja auch ein wunderbares Stichwort und Schlusswort an der Stelle, dass man dir natürlich überall folgen kann, sei es BookBeat, sei es Instagram, deine Hörbücher hören kann an den verschiedensten, auf den verschiedensten Plattformen. Und ja, uns bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, danke, dass du da warst, danke für deine Zeit, dass wir hier noch ein bisschen plaudern konnten mit dir.
Boah, vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass du sie angenommen hast. Und dann, wenn es euch gefallen hat, natürlich lasst es uns gerne wissen. Folgt uns bei Instagram, da kriegt ihr dann auch immer die neuesten News und Reels. Da müssen wir übrigens auch gleich noch drüber sprechen, Leonard. Also bleibt gerne noch einen kleinen Moment privat drin.
Oh, und da passiert was.
Genau, dann wünschen wir euch jetzt einen wunderschönen Tag und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.